ARD.
Und deswegen finde ich es immer sehr schön zu beobachten, wenn die Männer kommen und es aussuchen. Also es gibt da immer noch das viele in die rote Rose in der Mitte. Und das habe ich früher oft belächelt, weil ich mir gedacht habe, wie kannst du nur die rote Rose in die Mitte tun? Aber diese rote Rose in der Mitte bedeutet so viel. Und wer bin ich zu sagen, nee, die geht nicht in die Mitte?
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Wir haben auf der blauen Couch oft mal prominente Menschen zu Gast. Vor kurzem war zum Beispiel Uschi Glaster, die Schauspielerin, der Entertainer Jochen Busse. Aber wir erzählen natürlich auch die Geschichten von ganz normalen Menschen, die uns einfach mit ihren Biografien und Ideen sehr inspirieren. Und heute freue ich mich sehr auf die Ausnahmefloristin Petra Müller aus München. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Ganz aufgeregt.
Frau Müller, es ist ja jetzt so die Zeit im Jahr, wo wir jedes Schneeglöckchen und jeden Krokus frenetisch bejubeln nach diesem langen Winter. Das tut der Seele einfach gut. Warum ist das eigentlich so? Wissen Sie das? Warum haben Blumen so eine unglaublich positive Wirkung auf unsere Seele?
Ja, wenn ich das wüsste, ich weiß nur, dass es so ist und dass ich es jeden Tag genießen darf und dass es auch einfach mein Antrieb ist und auch meine Freude jeden Tag. Und Blumen sind einfach das Allerschönste auf der Welt.
Sie haben ja zwei Blumenläden in München, einen im Glockenbachviertel, einen im Westend und einen sehr tollen Online-Shop. Kann man sich auch anschauen auf Ihrer Homepage. Was unterscheidet denn Ihre Art, Blumen zu inszenieren, jetzt von anderen Blumenläden?
Also ich tue mich nicht gerne abgrenzen von anderen. Also wir machen, was wir machen. Und meine Inspiration für Blumen ist einfach, diese Schönheit der Blumen darzustellen. Da gibt es so einen schönen Spruch von Georgia O'Keeffe: Wenn du eine Blume in die Hand nimmst und wirklich sie ansiehst, wird es deine Welt für den Moment. Und ich möchte diese Welt zu anderen geben. Und als ich die Bilder von Georgia O'Keeffe angeschaut habe, war es für mich auch so, weil da gibt es ja auch immer Diskussionen, die Weiblichkeit oder was sie
Malerin,
darstellt.
Ne?
Genau, eine amerikanische Malerin. Und für mich ist es einfach so, ich gucke ihre Bilder an und ich so genau, sie zeigt das, was Blumen mit mir machen. Also es sind sehr groß skalierte Bilder. Und für mich ist es immer wichtig, für unsere Blumen oder auch, was ich meinen Mitarbeitern oder Lehrlingen sage, wir wollen uns nach hinten stellen und die Schönheit der Blumen, was wir empfinden, mit den Blumen darstellen. Also diese Farben, die Strukturen, einfach was uns berührt an den Blumen, dass wir das darstellen. Und es geht nicht in die Leere, da gibt es ja Gestaltungsprinzipien und so weiter. Ja. Aber über die hinaus einfach diese Schönheit der Blumen, dass man nicht den Florist sieht, sondern dass der Mensch, der sich jetzt nicht jeden Tag mit der Blume beschäftigt, auch so fasziniert wird von unseren Sträußen und den Blumen.
Passiert Ihnen das eigentlich, dass ein Mann in Ihren Laden kommt und der hat dann so Vorstellungen, sucht einen Strauß aus und Ihnen rollen sich die Zehennägel auf, weil Sie es ganz fürchterlich finden, was der aussucht und zusammenstellt?
Ja, also es gibt es immer weniger. Also es ist auch durch das, dass wir in den Vierteln etabliert sind, weil wir ja schon so viele Jahre da sind, ist es schon so, dass die Leute auch zu uns kommen. Die Männer sind gar nicht so schlecht. Also die kommen, also jeder Mann, der Blumen kauft bei uns, also oder fällt mir auf, gibt natürlich auch Ausnahmen, kommt mit einer Leidenschaft und einem guten Gefühl rein. Er will was ausdrücken. Also wenn die Worte fehlen, kommt er halt zu uns.
Und soll ja vorkommen bei Männern,
ja, dass die Worte fehlen. Auch bei Frauen. Und das ist einfach, wenn du was nicht sagen kannst. Also das passiert ja auch immer in Situationen, wenn du kein Wort mehr hast, lass du Blumen sprechen, weil du einfach auf einem emotionalen Level den Mensch erreichen willst. Und deswegen finde ich es immer sehr schön zu beobachten, wenn die Männer kommen und es aussuchen. Also es gibt da immer noch das viele in die rote Rose in der Mitte. Und das habe ich früher oft belächelt, weil ich mir gedacht habe, wie kannst du nur die rote Rose in die Mitte tun? Aber diese rote Rose in der Mitte bedeutet so viel. Und wer bin ich zu sagen, nee, die geht nicht in die Mitte, sondern wir lenken, dass die rote in der Mitte bleibt und dass es dann so aussieht, dass es ihm und uns passt. Und auch wenn es uns nicht passt, es ist seine Sprache, die wir weitergeben.
Man kann ja so Kleinjustierungen vornehmen.
Genau.
Sie haben ja viel gewagt in Ihrem Leben, sind immer wieder neue Wege gegangen, waren auch lange im Ausland für mehrere Jahre. Und damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen erstmal, haben wir Ihren Lebenslauf geschrieben. Den kriegt ja jeder Gast, Frau Müller.
Ja.
Und ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen.
Jetzt hoffe ich, dass ich gut lesen kann. Also, mein Name ist Petra Müller und ich bin durch und durch ein Blumenkind. Schon als Mädchen habe ich meine Nase an den Blumenläden im Viertel glatt gedrückt. Später war mir klar, auch wenn ich nach der Ausbildung eine künstlerische Krise hatte, New York und Kanada haben meinen Kopf geöffnet und mir gezeigt, dass meine Ideen funktionieren können. Geprägt bin ich vom frühen Tod meiner Mutter und von meiner Zeit als Mindestlohnausländerin in New York. Als Selbstständige fördere ich den Nachwuchs, teile mein Wissen, begleite Familien durch gute und schlechte Tage und drücke mit Blumen aus, was Firmen ihren Kunden sagen wollen. Mein Viertel, das bin ich, da lebe, arbeite und liebe ich. Mein Familienbetrieb ist mein ganzer Stolz und ein großes Geschenk. Mein Beruf ist und bleibt ein Abenteuer.
Hat sich jetzt ein bisschen angefasst, ne, Frau Müller?
Sehr.
Verstehe ich. Wenn man das Leben aber auch so reduziert sieht und da waren ja auch Schicksalsschläge dabei, da kann einen das schon sehr bewegen. Das kann ich total gut verstehen.
Es kennt mich auch wieder als Holz.
Großer Schluck Wasser und jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir nämlich in Ihr bewegtes Leben mal rein, was Sie gerade auch so sehr bewegt hat. Sie sind ja ein echtes Münchner Kindl, geboren 1971 am Muttertag. Mhm. Gut gemacht.
Ja.
Aufgewachsen an der Schwanthaler Höhe. Wie sah denn München damals aus jetzt? Also ich bin erst Anfang der 2000er hergekommen. Wie war das denn an der Schwanthaler Höhe in den 70ern?
München war ziemlich grau in den 70ern und die Schwanthaler Höhe war ein wahnsinnig wuseliges Viertel. Es gab keine Verkehrsberuhigung, die Autos sind überall durchgefahren. Es gab ganz viele kleine Läden, es gab alles. Also es gab vom Schuhgeschäft Blumenläden, nur in unseren zwei Straßen gab es drei Blumenläden, weil wir auch nah bei der Messe waren. Mhm. Dann gab es ums Eck Gourmet-Restaurant, wo du für 300 Mark den Dinner kriegen konntest. Otto
oder?
Koch, ja. Also es gab alles in der Schwanthaler Höhe. Es gab die Fassfabrik, Blumenläden, Klamottenläden,
also
Jeansgeschäfte.
Wuselig.
Es war alles da. Es war einfach so wie ein Wimmelbuch. Wenn man sich unsere Stadt, das Wimmelbuch aufmacht, so war die für mich die Katzmeierstraße und die Schwanthaler Höhe und einmal im Jahr das Oktoberfest.
Und gespielt haben Sie dann im Hinterhof, nehme ich an, oder?
Gespielt habe ich im Hinterhof, da hatten wir eine Metzgerei, eine Wurstküche. Und da haben wir also immer, also es haben auch die Autos ja geparkt, also es war alles Erwachsenenleben und Kinderleben. Es waren also die Höfe, wir hatten Glück, dass also kinderreiche Familien und die Kinder waren alle, also in meinem Alter, meine Geschwister sind im Alter und du bist halt runter in den Hof und es war immer jemand da. Und ich war nicht im Kindergarten, wo ich sehr froh drüber bin. Ich hatte eine Freundin, die ist im März geboren, ich bin im Mai geboren. Wir wussten unsere Grenzen, wo wir nicht hin dürfen und haben einfach die Tage miteinander verbracht. Und wenn wir Hunger hatten, sind wir zum Metzger gegangen.
Das ganz ohne Handy.
Und das ganz ohne Handy.
Wie hat das nur funktioniert?
Ja.
Und Sie haben gerade schon gesagt, da waren mehrere Blumenläden schon in Ihrer Umgebung. Und das hat Sie tatsächlich als Mädchen schon angezogen.
Sehr. Also meine Mama und ich, wir haben vormittags immer das Haus aufgeräumt. Also das war immer, also das war immer so ein Ritual. Da habe ich geholfen und sauber. Und immer, wenn es dann besonders sauber war zum Wochenende, sind wir zum Floristen. Mhm. Und da beim Floristen waren die Damen, die waren so nett und da gab es die Junior-Chefin, die war einfach die schönste und die hat die schönsten Sträuße gemacht und die war immer so nett und die sah so hübsch aus und war immer zu uns besonders und dann habe ich immer eine Blume gekriegt und also dieses Highlight, mit meiner Mama zum Floristen zu gehen oder wenn wir zu einer Freundin zum Besuch gegangen sind von ihr, immer noch, komm, jetzt gehen wir noch schnell zum Blumenladen und einfach die Freude, die wir hatten, die Blumen zu kaufen und auszusuchen. Und die Freude, die wir gegeben haben mit dem Blumenstrauß und wie dieser Mensch, der den Blumen gekriegt hat, sich verändert hat und wie der Raum sich verändert und wie der Umgang im Blumenladen war. Es war für mich einfach der magischste Platz, auch immer reinzugucken, auf die Bänke, was draußen ist an den Blumen und also einfach nur schön.
Also Sie eröffnen wirklich mir einen komplett neuen Blick auf das Thema Blumen. Ich habe das noch nie so gesehen, aber ich bin gleich selber ganz gepeitscht. Wollten Sie denn als Mädchen dann auch schon Floristin werden oder war das erstmal nur eine Begeisterung?
Für Blumen war immer eine Begeisterung, auch wenn ich bei meiner Tante am Land war, den Garten immer geplündert. Floristin war ein bisschen weg, wo ich dann Teenager war, aber es war dann, weil ich nicht Dekorateurin werden konnte, war das zweite Wahl, war dann Floristin. Mhm. Und dann gab es kein Zurück mehr.
Nee. Sie sind ja als Nesthäkchen aufgewachsen mit zwei älteren Geschwistern, hatten einen Bruder, eine Schwester und mussten als kleines Mädchen schon einen sehr tragischen Verlust verkraften. Sie haben es gerade in Ihrem Lebenslauf gehört. Ihre Mutter ist an einer Krebserkrankung verstorben. Da waren Sie dann 5, glaube ich, ne?
6. Kurz vor der Einschulung.
Erinnern Sie sich denn noch an Ihre Mutter? Also, weil das ist natürlich sehr frühkindlich.
Ja,
ne?
Also ich erinnere erinnere mich schon. Also es gibt viele Erinnerungen, die aber auch jetzt erst kommen. Also und was mit meiner Mutter, also vorhin, also schon ein bisschen erwähnt habe, wir waren ja einfach die Putzis und die Interior-Mädels. Also
waren
meine
sehr
Mutter
eng
und
auch,
ich,
ne?
Wir waren total eng und wir haben halt immer alles schön gemacht. Also so, meine Mutter hat einfach nur alles schön gemacht. Also unser ganzes Haus war voll Blumentapeten. Also alles, was du dekorieren kannst, hatte eine Blume. Tischdecke, Geschirr, Fliesen, Tapeten, Klamotten, alles. Und es war immer so ordentlich hübsch angezogen. Und dann sind wir shoppen gegangen. Und beim Putzen hat sie mir gezeigt, wie ich einen Putzlumpen auf den Schrubber tue. Jedes Mal, wenn ich einen Putzlumpen auf den Schrubber tue, denke ich an meine Mutter. Wenn ich ein bestimmtes Gelb sehe. Wenn, es sind mehr so emotionale Sachen, die schöne ja. Dinge, schöne Momente. Da denke ich an sie.
Aber wie schön, dass Sie das so im Leben haben jetzt noch, ne? Dass Sie positive Dinge damit verbinden. Aber auf der anderen Seite, der Schmerz geht offensichtlich nie weg, ne?
Nee.
Kann ich mir gut vorstellen. Ihr Vater war ja Maschinenschlosser und dann war er alleine mit 3 Kindern tatsächlich. Wie hat er das denn gewuppt?
Ja, mit 3 Kindern, der Schwiegermutter und der Schwägerin.
Ah, die waren am Start.
Gut. Also meine Oma ist, also wo meine Mutter dann viel mehr im Krankenhaus, also im Krankenhaus war, also nach der Diagnose, ist meine Oma immer zu uns gekommen, wenn Chemotherapie und alles war. Und dann, wo meine Mutter gestorben ist, ist sie ganz zu uns gezogen.
Ah, super.
Und zwar so, dass meine Oma und meine Tante, die haben sich das dann geteilt, also nicht geteilt, meine Oma hat bei uns gewohnt und meine Tante kam so 3-4 Stunden am Nachmittag und hat mit uns Hausaufgaben gemacht, die ganzen Behördengänge und alles. Also es war ja jeder traumatisiert von dem oder in Schock.
Na klar.
Und dann haben halt alle versucht, das Beste draus zu machen. Also wir hatten auch, also meine Mama hat ja auch 3 Geschwister gehabt, also 2 Geschwister, die waren auch zu dritt. Und die war aber nicht Nesthäschen, die war die mittlere. Aber die hatten auch Kinder, also der Bruder hatte auch 2 in unserem Alter. Und mein Papa hat 4 Geschwister, die haben auch Kinder in unserem Alter gehabt. Also wir waren immer in den Ferien, waren wir entweder Oberpfalz oder dann bei Erding in Taufkirchen an der Vils. Und da haben wir einfach alle, die ganze Familie hat so in der Kolchose oder in so einer in so einem Kibbuz, sind wir groß geworden.
Aber die Familie
geworden.
Hat sie so getragen Familien dann. Ne? Das ist
total.
Ja, also wahnsinnig wertvoll nach so einem Verlust. Ne?
Ja, irgendwie jeder hatte seine Art damit so umzugehen, aber jeder wusste, man will einfach zusammen durchgehen.
Ja. Oh, wie schön, ne? Dass sie da irgendwie trotzdem noch in so einem Gefüge waren. Ihr Vater lebt ja auch noch. Ne?
Ja.
Er ist 92 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Und lebt ums Eck von Ihnen.
Der wohnt noch in der Wohnung, wo wir aufgewachsen
Toll.
Sind. Und da ist auch ganz wenig verändert. Das ist auch für uns sehr heilend und auch sehr gut. Also natürlich, die Wand wurde gestrichen, die Blumentapeten sind alle weg. Auch die Fliesen habe ich in der Anfang der 90er Jahre, haben wir die mal weiß gestrichen in der Küche. Aber es ist noch alles, also so, das ist so richtig so. Also meine Nichte sagt immer, die Katzmannstraße ist Medizin. Also weil das einfach, da verändert sich so wenig und da bleibt so viel stabil. Da kann man sich so sehr auf Sachen verlassen. Und also auch durch meinen Papa, der ist ein ganz ruhiger Mensch und ein ganz neugieriger Mensch und ist so ganz offen. Und da ist man einfach sehr gerne.
Und was ich ja total schön finde, ist, dass der in den letzten Jahren immer wieder Enkeltöchter da wohnen hatte, gell?
Genau, immer Toll. Wieder. Also das ist halt unser Zuhause. Also es ist halt eine Mietwohnung, aber das ist unser Familienhaus.
Schön. Nach der Realschule haben Sie eine Lehre gemacht als Floristin, Abi über den 2. Bildungsweg und sind dann auf die Fachschule für Blumenkunst in Weinstephan. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber es ist beeindruckend. Da lernt man ja viel mehr als nur die künstlerische Seite, auch betriebswirtschaftlich.
Ja.
Alles, dass man da eigentlich ein Geschäft aufmachen kann danach, oder?
Also die Fachschule für Blumenkunst in Weinstephan, die ist ganz besonders. Da muss man sich drauf einlassen auch. Also die hat sich, ich glaube in den 30er oder 50er Jahre, da müsste ich nachlesen, hat sie sich gegründet und die Blumenbinder, die sind von ganz Deutschland gekommen und du bist da auch, da gibt es den Bund der Weinstephaner Blumenbinder und die haben, also weil es sind ja meistens auch Kinder aus Betrieben gekommen oder Kinder, also die einfach nur, oder junge Erwachsene, nicht Kinder, die einfach sich der Blumenkunst widmen wollten. Und deswegen haben wir auch also einen ganz komischen Brauch, aber den finde ich jetzt, macht da immer mehr Sinn, je mehr du die Geschichte hörst. Du kriegst einen neuen Namen, wenn du da in die Fachschule für Blumenkunst kommst.
Echt?
Ja, du wirst getauft und wirst in der Fachschule für Blumenkunst mit deinem Biernamen heißt es.
Bier, wie?
Bier vom Biertrinken, weil du gehst damit, du kriegst einen Künstlername, damit du, also so deine Vergangenheit
abstreifst.
Es ist egal, ob du Eltern zu Hause hast mit 5 Blumenläden oder Gärtnereien.
Alle
oder
gleich.
Ob du, alles sind gleich und es geht nur um die
Was war denn ihr Name?
Flamingo.
Flamingo.
Schönes Rosatier. Durften Sie sich denn selber aussuchen?
Nee, du wirst getauft. Dann tun sich die Großen, die, also das sind ja 4 Semester und dann gibt es die Kleinen und die Großen. Und die Großen sind die Abschlussklasse und die beobachten dich 6 Wochen und dann suchen sie den Namen aus, der zu dir
passt. Hat man da ein Vetorecht?
Nein, du musst es dann sein, aber die passen wirklich gut.
Toll.
Ich meine, pinker Vogel mit langen Beinen, was kann ich da mich beschweren?
Nee, eben.
Also ich finde den immer noch schön und ich kriege auch noch Flamingo-Geschenke von meinen Nichten und von Freunden aus der Zeit. Also ich treffe auch einen Freund von damals, wenn ich den auf der Straße treffe, der spricht mich gar nicht mit Petra
Flamingo.
An, sondern immer nur Flamingo, schreit er dann.
1996 haben Sie dann Freunde in New York besucht und das war eine Reise mit Folgen. Ne?
Also ich bin ja immer recht emotional und spontan und deswegen, also ich kam also in New York an und wollte eigentlich nur helfen. Die haben eine Parfümerie für erlesene und ausgewählte kuratierte Düfte und das ist ganz viel mit Blumen und natürlichen Ingredients. Und dann war so ein Marketing-Event und dann der Kali dann zu mir, ja komm doch und hilf uns mit den Blumen. Ich kann zwar Blumen, aber nicht so gut wie du. Hilf mir. Und ich so, ja, ich komme für 6 Wochen. Hatte ich einen Flug für 6 Wochen. Und dann nach 2 Wochen, ich so, ich gehe ja nicht mehr weg. Habe die Blumen gesehen, den Großmarkt von New York, die 28. Straße, der Flower District. Das ist sowas Schönes. Und ich sehe ja schon seit, ich glaube, 36 Jahren Blumen professionell. Aber das ist, ich komme da hin und schaue und bin einfach nur hin und weg, weil es so wunderschön ist. Und dann ich so, ich gehe nicht mal heim, ich bleibe hier. Papa angerufen, ich so, ich hab mein Ticket jetzt erstmal gecancelt. Ich weiß nicht, was ich mache. Schick mir meine Antwort.
Gab es denn dann einen Mann in München zu der Zeit?
Da gab es niemanden.
Single, also ganz praktisch dann.
Ja.
Ne? Aber da waren Sie auch in München ja eh in so einer kleinen Sinnkrise, ne? Weil Sie sich nicht so richtig austoben konnten, was Ihre Vision angeht. Ne?
Also es war so, ich war mit der Fachschule für Blumenkunst fertig und ich bin ja da war ich, also kriegst ja Studenten, da war ich nur in der Oper, nur im Theater, nur im Museum, habe mich vollkommen auseinandergesetzt mit der Kunst und war so offen und hatte so viele Ideen und habe dann einfach gesagt, ich kann doch nicht, also 90er Jahre Blumenladen, ich kann doch jetzt nicht Blumen verkaufen gehen, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und ich will doch was anderes ausstöcken, wie ein runder Blumenstrauß, wo alle Blumen auf einer Höhe, also natürlich die Weinstephaner Art konnte man schon auch verkaufen, aber nicht so wie, also dann kam ich in New York an und da war es einfach, da ging es um Strukturen,
auch
Farben.
Auch in den Läden waren die Blumen anders.
Ja, Strukturen, Farben, Emotionen und das war für mich halt einfach so, nee, kann hier nicht weg.
Sie waren ja Meisterin in Ihrem Beruf und dann haben Sie in New York aber für einen ziemlichen Hungerlohn gearbeitet erstmal, ne?
Genau, also in New York war ein Münchner Florist und der hat dann einfach, der hat zu mir gesagt, ja, du kannst bleiben und wenn du dich bewährst, dann helfe ich dir mit deinen Papieren und dann halt einfach für, ich glaube, es war unter Minimum Wage.
Unter Mindestlohn.
Also, ja, also einfach für eine Pauschale. Aber das ist egal.
Wie lebt man denn in New York von so wenig Geld? Das ist eine super teure Stadt.
Also ich habe in New York ziemlich gut gelebt. Meine Mitbewohnerin war meine Arbeitskollegin und die war so alt, wie meine Mama gewesen wäre. Und ich war so alt, wie ihre Tochter ist. Und die hatte mit ihrer Tochter gerade, also sie hatten da eine Krise und dann hat sie... war es einfach so, sie so, ja, komm doch, also komm auch mal zu mir zum Abendessen, weil ich ja gesagt habe, ich muss bei meinen Freunden raus, ich overstayed my welcome. Und dann sie so, ja, dann komm doch mal bei mir vorbei, schau mal, ich habe zwar kein Zimmer für dich, aber ich habe im Wohnzimmer so eine Empore, das ist ziemlich privat und wenn wir verstehen uns ja.
Wie so eine Galerie, muss man
genau
sich vorstellen.
Okay. Schau dir das mal an, ob dir das gefällt, dann kannst du, bis du eine Wohnung gefunden hast, bei mir unterkommen. Und dann war es, ich kam rein in die Wohnung und dann war es einfach so, ja, passt. Ich war sofort zu Hause. Dann waren wir Roommates und einfach in einem wunderbaren, also das war 21. Stock, Blick auf Chrysler Building mit Concierge. Also ging mein Dreiviertel der Lohn drauf für die Miete, also es ist wie eine Miete, aber sie war einfach so, ich hatte mit ihr so eine tolle Zeit und sie hat natürlich nicht viel genommen. Es waren nur $500, aber es waren trotzdem, also bei meinem Income, aber da war das, dass ich Und da war es so, wir waren so gute Freundinnen, dass sie dann auch ihre beste Freundin, die hat auch Blumen so gern gemocht. Und dann bin ich da mit ihr zum Sutton Place, zu ihrer Freundin. Dann hatten wir da das schönste Leben, beste Restaurants. Dann haben wir gebastelt, wir Freundinnen, und haben dann einfach Dekorationen gemacht für Weihnachten und für alles. Es war ja über die Weihnachtszeit, dann sind wir in die Hamptons gefahren und haben die dekoriert in dem Haus. Also ich hatte...
Das ist so ein Naherholungsgebiet für New Yorker, ne?
Die genau, Hamptons. Und also es ist halt einfach so ein...
Also war eine gute Zeit dann.
Ist eine gute Zeit und die Hamptons sind einfach Bilderbuch. Ja. Der Ozean ist schön, die Häuser.
Kenne ich nur aus Sex and the City.
Ja, genau. So ist es. Da gibt es auch irgendwie kein normales Leben. Da gibt es nur dieses Hamptons-Leben. Wir sind auch mit der Stretch-Limo hingefahren.
Wow. Nicht schlecht.
Also ich hatte schon großes Glück, aber das war... Also New York war auch Ausnahme. In Kanada fing ich genau so nochmal an. Also so in Kanada.
Da müssen wir jetzt aber erstmal hinreisen, ja. Frau Müller. Weil dann hat dieser ein sehr netter junger Mann nach dem Weg gefragt. Das ist ja echt eine lustige Geschichte, ne?
Ja, dann ist es auch, also genauso spontan, wie ich auf der Public Library in New York gesessen bin und dann meinen Flug gecancelt habe. 2000 hat mich dann bei der Theatinerstraße jemand nach dem Weg gefragt zum Bayerischen Hof. Also
in
Ecke Theatiner. Maffei-Straße. Und
ja.
Ich so, willst du mich verarschen? In Englisch? Ich so, ich, nicht so, mich, du mich verarschen. Mein Kopf so, willst du mich verarschen? Der Bayerische Hof ist da vorne. Und ich so, ich muss eh in die Richtung, gehen wir mal zusammen hin.
Ja.
Also ich gehe da in die Richtung mit und dann bringe ich dich hin. Mhm. Und dann war er so sympathisch und so süß und dann er so, ja, magst noch einen Drink? Und ich so, sorry. Also im Kopf, sorry, einen Drink? Natürlich. Also und so war es dann irgendwie, ja, er ist auf Besuch in München. Und er lebt im Bayerischen Hof, er fährt nächste Woche weg wieder, ob wir uns ein bisschen treffen wollen. Ich so, nee. Und dann der Mund so, ja.
Aber schauen Sie, das ist so abgefahren, weil das sind genau diese Geschichten, diese Weggabelungen.
Ja.
Hätten Sie da einfach gesagt, nein, ich möchte keinen Drink, ich habe zu tun, ich bin gestresst.
Ja.
Und wären weitergegangen, wäre ganzes Leben anders verlaufen. Das ist
ganze
so
Leben.
Irre. Ne?
Ja.
Diese Minisekunden des Lebens, die dann so viel verändern. Weil Sie sind dann mit ihm tatsächlich nach Kanada gegangen,
ja,
ne?
Ja, auch nach 6 Wochen. Ich so, ja, dann
nach
6 Wochen.
Wir
halt.
Ja.
Drum prüfe nicht, wer sich ewig bin.
Das war dann im Jahr 2000, oder?
Das war 2000. Mhm. Also wir haben uns irgendwann im Januar kennengelernt. Kennertag weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir einen Tag vor Valentinstag in Toronto angekommen sind.
Mhm.
Da habe ich auch bei meinem Papa gewohnt noch. Also ich bin ja von meinem Kinderzimmer ausgezogen in die Ehe und bin dann in Kanada angekommen. Und das war schon für mich ein Kultur, also es war schon ein bold move, aber der war für mich schon auch dann irgendwie 2 Wochen lang, musste ich mir erst mal dran an meinen Mut gewöhnen.
Akklimatisieren also, ein bisschen, ja. Wie haben die Menschen, wie hat das Land Sie da aufgenommen?
Also zuerst war ich ja auf Wolke 7, war doch mir wurscht, was das war. Also war, aber es war eiskalt.
Verliebt
es
natürlich.
Es war minus,
ne?
30 Grad. Ich bin 2 Wochen nicht aus dem Haus gegangen.
Oh.
Also ich bin einfach 2 Wochen nicht aus dem Haus gegangen und mein Mann so, was habe ich dir angetan? Und ich so, nee, ist schon in Ordnung. Also auch wenn wir rausgegangen sind, dann waren wir beim Sushi essen, ich geheult. Also es war wirklich...
So kalt war.
Es war so kalt und es war so anders. Es war nicht London, es war nicht New York, es war einfach ein neues Land, über das ich nichts wusste.
Mhm.
Und ich nur einfach, ja, gehe ich doch mit, kann ich. Wenn ich New York kann, kann ich auch Toronto.
Mhm.
Und dann war ich ja Ausländerin und dann mussten wir schauen. Also dann haben wir ganz naiv, ja, dann heiraten wir jetzt, dann beantragen wir die Papiere. Und dann ist es, wie es auch in Deutschland so ist, auch wenn du Familienzusammenführung ist, es geht jetzt nicht so, oh, geh mal hin, bis Familie, nehmen wir gerne.
Etwas komplizierter alles, ja.
Mhm. Also haben diese ganzen Papiere, der ganze Prozess hat 2 Jahre gedauert. Und in den 2 Jahren musste ich dann auch noch mal kurz zurück nach Deutschland, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, da ein Jahr, also nichts zu tun.
Ja.
Und dann bin ich wieder zurück, wo ich meine Papiere hatte und dann fing es halt an. So, ja, was kannst du? Ja, hast in New York gearbeitet, ja schön, aber das ist hier Toronto. Und dann fängst du halt wieder von vorne an.
Ja, aber Sie haben da auch als Floristin gearbeitet.
Auch als Floristin, genau. Und dann fängst du an mit $9 die Stunde, $11, $12. Also es ist einfach so.
Ja, ja.
Und irgendwann bist du, also es ging dann ziemlich schnell. Dann haben die schon gesehen, die kann was. Und dann habe ich auch ganz schnell Management Positions bekommen.
Und das lief ganz gut am Beruf.
Dann lief es super. Ja, also da war ich halt fleißig und lief super. Aber es fing immer, also auf meiner Schulbildung konnte ich mich in Amerika oder in Kanada, USA oder Kanada nicht aussuchen.
Das ist auch mal ganz interessant, diese Erfahrung andersrum zu machen. Ne? Weil es geht ja ganz vielen Menschen, die aus der Ukraine zum Beispiel zu uns kommen, so, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden, dass sich das dann ewig zieht, bis die mal arbeiten können. Das ist wirklich nervig.
Und es ist auch so, also ich habe auch, bis ich dann einen Job gefunden habe, bei meiner Schwiegermutter im Juweliergeschäft dann Schmuck verkauft. Mhm. Also die war da auch angestellt, aber da, es ist halt so, man muss halt schauen, dass man am Ball bleibt und auch, also so, das ist schon die Sprachbarriere, die Kulturbarriere, wie es läuft, wie sicher dein Job ist, was du halt von Deutschland gewöhnt bist. Was ich gelernt habe, so die ersten 3 Jahre war es so, ich habe halt alles auf Deutsch übersetzt, in mein deutsches Leben. Mhm. Und nach 3 Jahren war ich dann so mit der Sprache, dass es nicht mehr ins Übersetzen oder ins Interpretieren ging, weil ich da gelebt habe. Dann wusste ich, was alles bedeutet, weil du kommst ja wo an. Und dann, wenn man sagt, man wohnt so ein Jahr oder zwei im Ausland, natürlich, aber du bist irgendwie schon noch ein bisschen Tourist. Und wenn du dann so wirklich da drin lebst, dann nimmst du die Sprache ganz anders an und auch über die Kultur. Und es ist auch so schön, das zu erleben. Also,
sie waren da ja eine ganze Weile und irgendwann hat sie dann aber tatsächlich das Heimweh gepackt. Ne?
Ja, also es war so, mein Ex-Mann und ich, wir waren ja nicht, also es ging nicht gut. Mhm. Es ging schon gut. Also es war halt einfach, wir waren falsch füreinander. Mhm. Auf der anderen Seite hat er mein Leben verändert, also war goldrichtig. Aber wir waren nicht die guten Partner.
Ja.
Und dann habe ich mich, es war nicht also schön, und dann bei der Trennung haben meine Kolleginnen zu mir gesagt, du darfst jetzt nicht nach Deutschland zurückgehen, weil sonst hast du nur schlechte Erinnerungen, du musst jetzt bleiben. Mhm. Zumindest bis du eine schöne Erinnerung hast. Mhm. Und das war der beste Tipp der Welt. Also ich habe dann...
Also nicht frisch getrennt, weinend nach Hause, sondern,
sondern erst sammeln und sich selber wiederfinden und dann nach Hause gehen. Ja. Und das habe ich dann gemacht und dann hatte ich auch einen ganz, ganz süßen neuen Freund kennengelernt und dann hatten wir, also dann habe ich schön gewohnt, hatte einen guten Job, hatte, war mit der KAFA, das ist wie die Vereinigung der Floristen in Kanada, kam dann ein deutscher Florist, der hat eine Show gegeben, da konnte ich da sein und habe Lehrlinge, also es gibt ja keine Lehrlinge, aber ausgebildet, junge Frauen irgendwie Mut gemacht, sich selbstständig zu machen, zu... Also es war wirklich eine schöne Zeit.
Toll. Und dann sind Sie mit einem guten Gefühl nach München zurückgekommen.
Mit einem guten Gefühl, weil es war dann auch, wo meine Chefin zu mir gesagt hat, ja, weil ich so, oh ja, den übernehme ich, den Laden. Und sie so, ja, sollen wir das mal machen, das wegen der Übernahme, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich so, ich will das nicht, ich will heim. Mhm. Also so, dann war es so, wenn du weißt, irgendwie so oft dieses Ziel hast du erreicht, dann habe ich oft gemerkt, ach so, ist ja gar nicht das, was ich wollte.
Ja.
Und dann so, nee, jetzt mache ich das Rad nochmal neu. Und kam wieder nach München, haben wir wieder von vorne angefangen.
Einen Laden aufgemacht haben Sie dann, ne? Genau. Im Jahr 2007 war das, im Westend, das war der erste Laden. Und sahen denn Ihre Sträuße- und Blumenkreationen damals auch schon ein bisschen anders aus als in anderen, weil Sie so viele Impulse mitgebracht haben von Ihren Reisen aus dem Ausland?
Ja, also das war ja so, da gab es ja noch kein Instagram, es gab Facebook, fing gerade an. Webseiten gab es zwar schon, aber man hat da nicht so online gelebt. Oder es fing gerade an und da habe ich einfach diesen amerikanischen Stil gehabt, diesen blumigen, dieses Großzüge, dieses andere. Also dann habe ich, mein Blumenladen war ganz anders, der hatte Tapeten, der war leer, der hatte Schnittblumen. Und also es war
das
ganz
alles so ein bisschen größer und lockerer, kommt mir das immer vor, wenn ich Ihre Sträuße sehe, so als Laien jetzt. Ne?
Ja.
Also es ist, da ist so ganz viel Raum für so Kreativität in so einem Strauß. Das ist nie so zusammengepresst irgendwie.
Ja,
ne?
So fly und locker. Also das ist ja auch, was mein Papa immer sagt, das Wichtigste ist die Freiheit. Und das ist für mich auch so dieses freie Raum zum Atmen. Also so für jeden.
Das sieht man in Ihren Sträußen tatsächlich. Ja. Das ist sehr interessant. Haben Sie denn eigentlich eine Lieblingsblume?
Nein. Also ich mag Blumen sehr, also in der Pro-Saison gibt es immer eine Liebe. Also es ist dann kommen die Osterglocken und dann immer so, oh Gott, wie schön seid ihr.
Also im Frühling Ja. Vielleicht eine Frühlingslieblingsblume?
Genau, Frühlings-, mit, also Frühsommer-Lieblingsblume, Sommer-Lieblingsblume.
Dann, so was
also
gibt es so, dann, saisonale
oder
Lieblingsblume.
Oder Tageslieblingsblume.
Okay, also, ich sehe schon, da kommen wir nicht zusammen.
Nee, da kommen wir nicht weiter.
Gibt es denn eine Blume, die Sie gar nicht mögen? Sie sagen, die kommt mir in keinen Strauß?
Nee.
Auch nicht? Nee.
Also es gibt die, also die Gerbera, die macht es mir schon schwer, aber wenn ich nur die Gerbera in einem Strauß mache, dann finde ich ihn auch schön. Mhm. Also und die Farben sind's und es gibt ja auch so viele Sorten, da kann man schon was machen. Mhm. Es ist eher die Mischung, wo ich, also wo es mir die Zehennägel aufrollt. Also dass man einfach, man kann die schönste Blume kaputt binden.
Ja, ja.
Also es ist wirklich so, merke ich auch oft, wenn ich so Kollegen sehe, die so schön einkaufen am Großmarkt, dann gucke ich mir ihre Fotos oder ihren Instagram an und ich so, Verbrechen. Du kannst doch nicht diese schöne Blume so inszenieren.
Sie haben ja dann 2017 noch einen zweiten Laden aufgemacht im Glockenbachviertel, mhm, in München. Und dann kam 2020 natürlich auch in Ihr Leben diese nervige Pandemie. Mhm. Aber auch da haben Sie sich gleich überlegt, was kann ich denn da machen? Und sind aufs Fahrrad gestiegen und haben mehrere Wochen lang Ihre Blumen durch München transportiert. Unter anderem auch zu meiner lieben Kollegin, zu Manuela Brenzinger. Die ist die Redakteurin der Blauen Couch. Manuela, komm doch mal kurz rüber. Die sitzt nämlich nebenan im Studio und hört uns zu durch die Glasscheibe. Hallo, komm rein. Du kommst einfach mal an mein Mikrofon.
Okay.
So, also die Manuela, die hat auch Blumen bekommen von der Frau Müller. Und Manuela, du kannst dich noch ganz gut daran erinnern, wie das war, ne, als sie da bei dir vor der Tür stand, in dieser totalen Isolation damals.
Ja, total. Mir ging es wirklich total schlecht und es ist Ostern, weiß ich noch, näher gekommen und ich war total verzweifelt, habe zu meinem Mann gesagt, was machen wir denn jetzt, so nicht einmal Blumen haben und so. Dann hat der gesagt, jetzt rufen wir mal die Petra an. Und dann hat sie gesagt, ja klar, ich liefere aus, das mache ich schon seit ein paar Wochen. Und dann habe ich alles Mögliche bestellt, einen Haufen Zeug. Und dann war die Petra wirklich so, also wir sind jetzt keine Freundinnen, wir kennen uns halt über den Laden, aber einer der ersten Menschen, die ich mag, die mir wieder entgegengekommen sind. Mit einem freudigen Lachen im Gesicht und mit diesen bunten Sträußen. Wir haben uns im Treppenhaus auf Abstand getroffen. Ich habe dann das Geld hingelegt und sie ist da wieder davon, hat die Blumensträuße abgelegt. Und es war einer der absolut schönsten Momente während Corona für mich.
Ja, das glaube ich. Na klar. Danke dir, Manuela. Weil da waren wir ja alle so wahnsinnig isoliert, aber da haben sie auch wieder einfach den Hopser nach vorne gemacht und haben gesagt, was machen wir denn jetzt aus dem Schmarrn?
Ja, na, also war für mich war es einfach so, ich so, was sind die Regeln? Was, ich darf weiterarbeiten, was sind die Regeln? Ich hatte Ekzeme vom Desinfizieren, ich hatte Maske auf, ich hatte Handschuhe an, habe mir an die Abstand. Und ich so, okay, das darf ich, das mache ich. Mhm. Und es war auch, es waren alle so dankbar, es war so schön, aber es war schon auch sehr gruselig, mhm, wenn ein grauer Tag war und ich so das einzige Auto auf der Marsstraße war oder am Stachus.
Das haben wir schon total vergessen, dann, wie ja, das war irgendwie. Ne?
Und es war, ich habe ja auch meine Mitarbeiter zu Hause gelassen, weil man wusste ja nicht, hast du Lungenbrand und stirbst in 3 Minuten. Mhm. Oder, und für mich war es einfach so, nee, ich kann jetzt nicht zu Hause bleiben. Mhm. Also das war, dann fliegt mir die Decke auf den Kopf.
Und wie das, viele Menschen sie da auch glücklich gemacht haben.
Ja,
ne?
Also wir waren wirklich... Toll. Also das Telefon lief sofort, haben die Leute versucht, mhm, also Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und dann hatten wir eine Freundin geholfen, einen Online-Shop zu machen. Mhm. Und dann ging das ganz schnell und hat auch wirklich Spaß gemacht und war einfach so dieses Blühen lassen. Und das Wetter war ja auch so schön während der Pandemie. Mhm. Also da konntest du ja auch, also es hat dann auch geheilt. Also
ja. Sie selbst haben ja keine Kinder, aber Ihre beiden Nichten, mhm, arbeiten in Ihren Läden mit. Also Sie haben da schon so ein Familienunternehmen geschaffen, wenn Sie da mal so draufblicken, wenn Sie mal so ein bisschen zurücktreten, auf Ihr Leben, auf Ihr Schaffen schauen. Sind Sie da stolz?
Sehr, sehr. Ja, also dieses,
können Sie auch sein.
Ja, also dieses, also ich kann es auch manchmal gar nicht fassen, aber dieses, dass meine Nichten, dass sie das so gut können und dass sie so schöne Blumen machen und auch das einfach so mitnehmen, da habe ich einfach so ein Glück, dass das so passiert ist.
Und das geht weiter mit Ihrem Laden, wenn Sie mal nicht mehr arbeiten wollen, dann haben die Mädels da. Das war
die
toll,
Lola,
oder?
Hat Lehre bei mir gemacht, hat die Fachschule für Blumenkunst gemacht, macht unser Instagram.
Toll.
Die Lee hat sich ihr ganzes Studium durch in Berlin in einem Blumenladen gearbeitet, mhm, und hat da die Liebe und auch diese Kunst gelernt und auch mit ihrer, also es sind beides wahnsinnig talentierte Mädchen und so nette Menschen. Also das, mhm, ist einfach wirklich schön, das also so zu haben.
Dass das sind alles Impulse von Ihnen gewesen. Wenn Sie nicht diesen Weg gegangen wären, ne, gäbe es jetzt dieses wunderschöne Familienunternehmen. Ja. Also da muss man schon auch mal zurückblicken und sagen, wow, habe ich das gut gemacht.
Ja, ja, da habe ich richtig Schwierigkeiten, das zu machen.
Ich weiß, das ist auch was sehr Weibliches leider. Ja. So mache ich das.
Danke.
Frau Müller, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Kauf dir eine Immobilie in München ein.
Da gibt es etwas weniger Kapitalistisches vielleicht noch.
Alles andere, mach's genau so und hör, weil es ist ja wirklich gut gelaufen und es ist einfach, man darf sich vielleicht nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Vielleicht das habe ich ja nicht gemacht, war ja fleißig.
Absolut.
Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dieses immer wenn es recht, also nichts tun für irgendein anderes, also mach nichts für Geld vielleicht.
Mhm.
Vielleicht
aus Leidenschaft.
Ja, mach's für Leidenschaft, für dein Seelenheil und ja, und der Rest kommt.
Petra Müller, Ausnahmefloristin aus München. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank. Ich mich auch. Wunderbar.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.